Gestern verreckt mir der Stapler, heute Stress mit dem Einkauf und jetzt dieser Scheiß. Welcher Depp hat denn das hier raufgestellt? Hört ihr denn keinen Podcast?
Chef, was denn für ein Podcast?
Na, irgendwas mit Logistik!
Irgendwas mit Logistik. Der Podcast mit nicht immer ganz wissenschaftlichen Themen. Rund um die spannende Welt der Logistik. Präsentiert von Andreas, Jens und Thomas.
Moin moin zu einer neuen Folge von Irgendwas mit Logistik. Heute mit mir und mit Andreas. Moin Andreas.
Moin.
Und zusätzlich haben wir heute einen alten Bekannten bei uns, den Steven Dubke von der Ferag. Moin Steven.
Ja, hallo, grüßt euch in die Runde.
Ja, Grüße zurück. Steven, vielleicht kannst du uns einfach mal ganz kurz erzählen, wer du bist, wo du herkommst und was du so machst.
Ja, gerne. Ich bin der Steven Dubke. Ich bin Vertriebsingenieur bei der Ferag Deutschland GmbH. Zu mir privat, ich bin 35 Jahre alt. Ich habe mal Energie- und Anlagenelektroniker gelernt. Bin studierter Ingenieur und seit über 10 Jahren im Dunstkreis der Intralogistik tätig. Ich habe nach meinem Studium begonnen, für ein Maschinenbauunternehmen in der Projektabwicklung von Lasten- und Güteraufzügen zu arbeiten. Bin jetzt aber schon seit über 8 Jahren im technischen Vertrieb tätig und seit über 4 Jahren bei der Ferag Deutschland GmbH und bin hier verantwortlich für die Beratung und den Vertrieb unserer Intralogistiksysteme.
Wenn du sagst, du hast vorher sozusagen, ich sag's mal ganz stumpf, Lastenaufzüge gemacht, was macht die Ferag jetzt? Wahrscheinlich nicht nur Lastenaufzüge, oder?
Nein, wir machen ein bisschen mehr. Wir sind im Schwerpunkt Anbieter von Förder- und Sortiersystemen für liegend und hängende Güter. Und ich bin in Deutschland halt für die Beratung dieser Systeme verantwortlich.
Wenn du sagst, Fördergüter, kannst du ein bisschen beschreiben, was unterscheidet euch vielleicht von dem einen oder anderen? Kannst du da so ein bisschen Intro geben, was Ferag vielleicht etwas besonderer macht oder gerade abgrenzt zu anderen Fördertechniklieferanten?
Ja, also die Ferag, wir sind ein Schweizer Maschinenbauunternehmen, ein Familienunternehmen. Wir sitzen in Hinwil bei Zürich und wir machen seit über 60 Jahren Intralogistiksysteme. Das heißt, wir entwickeln und stellen Förder- und Verarbeitungssysteme sowie Sortiersysteme her und es gibt seit über 60 Jahren. Wir sind eigentlich in dem Teilbereich der grafischen Industrie jahrzehntelang unterwegs gewesen. Das heißt, in Druckereien werden täglich Millionenauflagen von Zeitungen und Zeitschriften über unsere Systeme verarbeitet. Wir sind ein sehr innovatives Unternehmen, haben über 9000 Patente. Und diese Technik, mit der wir seit Jahrzehnten die Güter hängend transportieren, die setzen wir auch bei uns in der Intralogistik ein. Das heißt, es ist also keine Technik, die wir vor kurzem erst entwickelt haben, sondern unser Transportsystem beruht auf der Kette-Kanaltechnologie. Die wird in der grafischen Industrie seit Jahrzehnten eingesetzt und das gleiche, die gleichen Antriebssysteme benutzen wir auch für unsere Intralogistiksysteme für den breiten Markt. Mhm. Und was uns dabei besonders macht, ist, dass wir mit der Technik unglaublich energieeffizient sind und uns den Gegebenheiten der Umgebung sehr gut anpassen können. Wir haben ein sehr flexibles System. Das ist halt der große Unterschied zu den konventionellen Anbietern mit Rollenfördertechnik, dass wir einfach auf ein anderes Antriebs- und Führungssystem setzen.
Das ist total spannend. Wie seid ihr denn eigentlich von dem Printmedium, das vermutlich so ein bisschen rückläufig ist, dann zur Intralogistik eigentlich gekommen und habt quasi diesen Wechsel der Branchen geschafft?
Ja, du hast da schon recht, dass das Gebiet der grafischen Industrie ist rückläufig und man hat in 2008 es geschafft, sich breiter aufzustellen. Man hat also den Technologietransfer nicht nur in diesem Bereich der grafischen Industrie, sondern in den breiteren Intralogistikmarkt geschafft. Man hat also geschaut, okay, mit der vorhandenen Technik, welche anderen Bereiche kann ich damit bedienen? Wie kann ich das System adaptieren, um auch weitere Anwendungen mit dieser Technik erfüllen zu können?
Ich habe mal eine Frage, auch vielleicht so ein bisschen von da, wo ihr herkommt, wenn du sagst, okay, die Kette-Kanal-Technik, ich gehe mal davon aus, besteht aus einer Kette und einem Kanal. Und fördert dann wahrscheinlich, wie man das aus den Filmen kennt, massenweise die Printmedien zack, 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 so über eine gewisse Strecke. Wenn ihr sagt oder du sagst, ihr macht das schon seit 60 Jahren, länger als 60 Jahren, war das denn immer automatisiert? Hatte das denn immer irgendwo so eine automatisierte Förderung? Und habt ihr euch davon Schritt für Schritt weiterentwickelt? Oder war es am Anfang irgendwie ganz, ganz manuell in Form von einfach Regalen und Paletten?
Ja, es war damals schon automatisiert. Es ist so, dass...
Weißt du, warum ich frage oder warum mich das so wundert ist? Weil ganz oft ja das Thema ist, oh, ich tue mich richtig schwer zu automatisieren. Ich muss erstmal irgendwie meine Daten aus dem ERP-System ziehen. Da frage ich mich, wie hat man das vor 60 Jahren gemacht? Ohne ERP-System und wahrscheinlich auch ohne richtige Datenquelle. Ist es denn so, dass ihr euch sehr, sehr einfach tut, dann heutzutage solche Systeme zu dimensionieren? Und auch zu rechnen, wenn man sich vorstellt, okay, man hat 60 Jahre Erfahrung damit, so ein Ding wirklich super effektiv und super flexibel zu gestalten.
Das ist definitiv so. In der grafischen Industrie ist es so, dass wir die Produkte einzeln packen, mit einer Klammer greifen und zu Weiterverarbeitungssystemen transportieren. Der Unternehmensgründer wollte das Ganze weiter vorantreiben und wir haben in 2004 auf der Drupa, das ist eine Messe für Druck und Papier, das erste Mal auch eine Einzelausschleusung von eben diesen Produkten realisiert. Das heißt, man konnte damals an den Terminal gehen, konnte seinen Namen eingeben und man hat dann seinen Namen über dieses Skyfall-System dann mit den korrekten Buchstaben ausgegeben bekommen. Und das war das erste Mal, dass man halt dieses Transportsystem so über Weichen ummoduliert hat, dass man eine Einzelstück-Sortierung damit realisieren konnte. Das waren so die ersten Schritte von der linearen Technik hin zur Sortierung einzelner Produkte, einzelner Artikel.
Bevor wir dir gleich die Frage stellen, was so eure wirklich Kernprodukte sind, um da ein bisschen drauf einzugehen, vielleicht ein Thema, ist es eigentlich, wenn man aus so einem Bereich wie der Druckindustrie kommt, wo du wahrscheinlich ja pro Stück nur sehr, 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 sehr wenig Kosten in der Verteilung, Sortierung erzeugen darfst, ist es dann nicht eigentlich super einfach und super bequem, wenn man jetzt in die Intralogistik geht und sagt, okay, ja, du machst dir gerade Sorgen, dass der Transport oder die Kosten fürs T-Shirt in der Intralogistik zu teuer wird. Ganz ehrlich, wir machen das seit 60 Jahren mit Zeitung. Noch Fragen?
Definitiv so. Also uns hilft diese jahrzehntelange Erfahrung, die wir in dem Bereich haben. Mhm. Und, wir haben da Durchsätze von bis zu 80.000 Exemplaren pro Stunde, die darüber transportiert werden können. Mit einer sehr hohen Geschwindigkeit. Wir können bis 2,5 Meter pro Sekunde diese Kette betreiben. Und du hast völlig recht, wenn wir uns das jetzt anschauen. Wir haben immer noch das gleiche System. Das ist halt ein anderes Produkt. Und durch die Intelligenz, durch die Daten, die wir damit verarbeiten, schaffen wir es da halt, dann eine gewisse Sortierroutine hereinzubringen.
Magst du denn einmal ganz kurz die 2, 3 elementaren oder bekanntesten Produkte benennen, die ihr vertreibt? Also wir haben jetzt generell über Fördern und Sortieren gesprochen, aber was sind so die Ausprägungen daraus anhand von Produkten?
Ja, wir haben 3 Produkte für diesen Bereich. Zum einen ist es das Skyfall-Hängefördersystem, über das wir eben gesprochen haben.
Kurze Frage dazu, da muss ich kurz unterbrechen. Wieso heißt das System eigentlich Skyfall? Hat das irgendwas mit James Bond zu tun? Vermutlich war euer System vor James Bond da, oder?
Ja, das ist so. Also ich werde auch immer wieder darauf angesprochen, was war zuerst da unser System oder der besagte James-Bond-Film. Skyfall kommt daher, dass wir für Strecken, in denen es ganze Sinn ergibt, Gravitation benutzen. Also Skyfall von oben runter nutzen wir halt weite Strecken, dann das Gravitationsprinzip und dadurch ist der Name Skyfall dann auch entstanden.
Okay. Ich komme doch mal auf die Frage zurück, bevor Andreas uns so unterbrochen hat. Also Skyfall, Taschensorter-System, richtig?
Genau, Skyfall, Hängefördersystem. Es muss nicht zwingend ein Taschensorter sein, denn dieses System eignet sich auch für andere Anwendungen und andere Bereiche. Es muss also nicht nur der Fashion-Bereich mit der Tasche sein. Dieses System lässt sich in unterschiedlichen Industrien einsetzen, beispielsweise in der Automobilindustrie, in der Foodlogistik, aber auch in weiterer produzierender Industrie. Mhm. Ein weiteres Produkt ist der Daily Way, ist der Plattenkettenförderer, der auf demselben Antriebssystem basiert.
Der Unterschied ist dann auch eigentlich gerade bei dem Ding, dass ich nicht unterschiedliche Segmente habe, sondern eigentlich so ein durchgängiges, würde ich mal sagen, eine durchgängige Kette, richtig?
Genau, das ist die Grundlage unserer Technik. Wir haben einzelne Kettenelemente, die über Lebensdauer geschmierte Rollen gelagert sind. Diese Kettenelemente werden aneinander gesetzt, die laufen dann in dem Stahlkanal. Diesen Stahlkanal kann ich entsprechend der Gebäudeanforderungen biegen. Ich kann damit Steigerungen und Gefälle realisieren, ich kann auch Spiralen fahren und auf dieses Kettenelement wird bei dem Dainyway eine Platte gesetzt als Grundlage, Transportgrundlage, auf der Pakete transportiert werden können, die dann im Nachgang über Pusher ausgeschleust werden. Und das gleiche Antriebssystem kommt auch bei dem Denisort und zum Kipp- und Rutschalensorter zum Einsatz, bei dem dann anstelle der Platte eben eine Schale mit gewisser zusätzlicher Mechanik verbaut ist. Und dann realisieren wir damit halt unsere Sorteanwendung.
Meine Frage mal ganz, ganz direkt. Ich denke mal, gerade in deiner Funktion bringt es ja nichts und führt auch nicht zum Erfolg, wenn man einfach stumpf irgendwelche Produktfolien und irgendwelche Präsentationen runterbetet. Was fasziniert dich eigentlich selber an der Lösung, die du verkaufst bzw. die du vertreibst? Was treibt dich da eigentlich an, um wirklich die Leute auch davon zu begeistern, dass das das richtige System ist? Gibt es da irgendwie was, was dich besonders fasziniert?
Ja, unser System unterscheidet sich eigentlich grundlegend von den konventionellen Fördersystemen. Es ist so, dass wir einen in sich verbundenen Kreislauf haben. Ich kann mit diesem System verschiedene Prozesse erfüllen. Ich kann beispielsweise mit dem System durch ein Picklager durchfahren, in dem dann die gepickten Güter aufgegeben werden. Das System schlängelt sich weiter zu den Kommissionierplätzen, an denen die Produkte dann dort ausgeschleust werden, eventuell in einem Paket zusammen verpackt werden. Und ich kann dann dieses Paket auf dieselbe Technik wieder draufgeben, die dann am Warenausgang eine Sortierung durchführt. Das heißt, ich habe also ein System, mit dem ich mehrere Prozessschritte innerhalb eines Logistikzentrums bewerkstelligen kann.
Kriegst du da nicht oft auch das Totschlagargument, ja toll, wenn das alles ein System ist, was passiert denn, wenn ich da jetzt irgendwo noch eine zusätzliche Kurve oder eine Ausschleusung brauche, dann ist das ja alles hinfällig, was ich dort mit einer Kette gemacht habe. Ist das so oder kann man dann sagen, nee, passt mal auf, da kriegen wir relativ auch noch andere Elemente angeschlossen?
Das ist der große Vorteil. Wir sind mit dem System sehr flexibel und das ist auch sehr gut erweiterbar. Das heißt, wenn sich die Kundenanforderung ändert, dann können wir diese Kanäle, können wir an bestimmten Bereichen auftrennen, können sie durch weitere oder durch eine andere Linienführung ersetzen und verlängern die Kette, indem wir weitere Elemente dazwischen setzen. Und wir haben auch Kunden, die mit unserem System komplett umgezogen sind. Die sind von einem Gebäude haben eine neue Halle gebaut, haben das System da wieder aufgebaut. Die Linienführung, die Anforderung war eine etwas andere. Wir haben also diese Elemente, die neu benötigt werden, haben wir hinzugebaut und haben die alten Bestandteile mitgenommen und konnten so, ich glaube, 80-90% der damals verbauten Elemente wiederverwenden an dem neuen Standort. Also damit ist man extremst flexibel, was das betrifft.
Also grundsätzlich ist ja so ein Sorter nicht unbedingt das, was man im ersten Schritt unbedingt mit großer Flexibilität verbindet. Meistens ist es doch so, dass die Sortierlösungen dann irgendwie in großen DCs sind, wo der definierte Output von meinetwegen 10.000 Paketen die Stunde sortiert werden muss. Und that's it. Wie ist da euer Gedankengang in die Richtung? Wie kriegt man das unter einen Hut mit dem Thema Flexibilität?
Ja, das Schöne mit unserem System ist, wir können sowohl als auch. Das heißt, wir können wirklich die komplexen, verketteten Systeme realisieren, die auch in dem Paketverteilzentrum zum Tragen kommen, also wirklich den komplexen Sorter mit sehr hohen Durchsätzen. Und wir haben auch die Möglichkeit, zwei Sorter ineinander zu verschachteln, so dass sie eigentlich für den Außenstehenden aussehen, als wäre es nur ein Sorter. Aber es war auch sehr häufig die Anforderung, wir brauchen kompakte Systeme, die vielleicht auch einfach nur linear ausgeführt werden. Also gar nicht wirklich den großen, komplexen Sorter, sondern kleinere, modulare und mobile Sorterlösungen. Dafür haben wir unseren Sorter als eigenständiges Produkt so definiert, dass es ein Kompaktsorter ist. Und den haben wir halt mit modularen Bestandteilen ausgestattet, so dass es je nach Kundenanforderung, ich sage mal, weitere Positionen für Auflegestellen oder weitere Destinationen dran geflanscht werden können. Und so haben wir dann auch dieses komplexe System zu einem Produkt umfunktioniert.
Wie darf ich mir denn in dem Zusammenhang mobil vorstellen? Einfach mit ein paar Rollen drunter oder wie sieht da die Lösung aus?
Ja, tatsächlich. Ja, du lachst. Tatsächlich ist es so. Wir hatten auf der Logima 2018 den Sorter das erste Mal vorgestellt.
Stimmt, es gab ja mal ein Messen.
Ja, damals. Richtig. Und klar, es war ein kleiner Sorter, war ein Testsorter, den wir da ausgestellt haben. Aber der ist komplett in einem LKW angeliefert worden, hat den von der Ladefläche runtergehoben. Unten drunter waren Rollen, die hat man mehr oder weniger dran gesteckt. Und dann ist der da in die Halle reingeschoben worden. Also ich habe wirklich bei einem kleinen Sorter auch die Möglichkeit, die Position zu verändern, den vielleicht auch in einen LKW zu transportieren, in ein anderes Logistikzentrum zu fahren. Wenn ich denn unterschiedliche Peaks habe, was ja das öfteren mal vorkommt, und im Sommer steht der in der einen Destination und im Winter habe ich den im anderen Logistikzentrum stehen. Also da von daher auch mobil, natürlich mit einer gewissen Einschränkung, wenn ein Sorter, ein Kompaktsorter, kann auch bis zu 60 Destinationen haben, dann kriege ich den in einem Stück sicherlich nicht mehr in einen LKW, aber ich habe eine Mobilität dadurch, dass ich den in mehrere kleine Teile dann auseinanderbaue und auch in den LKW transportieren kann und habe so auch noch eine mobile Lösung. Und ich habe die Flexibilität, dass ich den, wenn sich meine Anforderung ändert, auch nochmal erweitern kann. Ich kann Stücke rausnehmen, die ich an einem anderen Sorter wieder dran montieren kann. Oder aber ich erweitere ihn um zusätzliche Destinationen. Da bin ich trotzdem, dass ich eine kompakte Sorterlösung habe, da auch noch sehr flexibel.
Das hört sich ja relativ easy an, was das Hin- und Herschieben, Hin- und Herfahren, auch Auseinanderstecken und wieder Zusammenstecken angeht. Also rein physisch hört sich das super einfach an. Ist das denn auch so einfach, sage ich mal, prozessseitig beziehungsweise IT-seitig, wenn ich sage, ach Mensch, jetzt lade ich den mal ein, bring den dorthin und am besten habe ich übermorgen einen Sorter, den ich vorher vielleicht für eine Vorsortierung genutzt habe, würde ich jetzt gerne als Warenausgangssorter für Versandstücke nehmen. Ist das physisch zwar super einfach regelbar, aber softwareseitig nicht eine ultra Herausforderung?
Nein, eigentlich nicht. Es ist so, dass wir, wenn es ein Sorter ist, für dasselbe Unternehmen ja einmal die IT-Schnittstelle definieren. Das heißt, wenn in einem anderen Standort das gleiche WMS-System eingesetzt wird, dann kann ich das mit einer Plug-and-Play-Lösung dann dort auch einsetzen. Es ist aber so, wir haben den Compact-Sorter wirklich auch einfach gehalten, dass es auch möglich ist, indem ich mit einem USB-Stick eine Excel-Tabelle mehr oder weniger einspiele, dass ich das gar nicht dynamisch mache und immer das Request vom WMS abwarten muss, sondern ich kann das über eine andere Datenschnittstelle realisieren, dass mir meine statische Sortierlösung durchgeführt wird. Es muss nicht immer die hochkomplexe Lösung sein, oftmals sind auch die einfacheren Lösungen dann doch zielführend.
Steven, wie ist das eigentlich, wenn ich jetzt an den Sorter denke, dann ist das ja, auch wenn wir jetzt gelernt haben, dass es auch flexible, kleinere Varianten gibt, ist es ja trotzdem was einen relativ hohen Durchsatz schafft. Ist das denn irgendwas, wo man sagt, da gibt es Grenzen? Wenn du 1000 Pakete die Stunde meinetwegen hast, dann macht der Sorter Sinn? Oder gibt es irgendwie eine Hausnummer, wo du sagst, wenn du das Kriterium erfüllst, dann komm und krieg den Sorter von uns?
Ich würde das vielleicht gar nicht an einer Zahl festmachen. Also es ist so, dass der Prozess es einfach hergeben muss. Wir können mit dem Sorter unterschiedliche Geschwindigkeiten fahren. Ich muss also hier nicht immer nur eine High-Speed-Geschwindigkeit fahren. Wenn ich eine Handauflage habe, kann ich das bis zu 1 Meter pro Sekunde machen. Ich kann aber auch in Zeiten, in denen ich ein bisschen Leerlauf habe oder nicht so einen hohen Durchsatz habe, über das Bedienpanel die Geschwindigkeit, sage ich mal, auf 0,3 Meter pro Sekunde runterfahren und habe dann einen Sorter, der dementsprechend eine geringere Durchsatz macht. Ich würde sagen, dass man ab einer Sortiermenge von 1.000 bis 2.000 Produkte definitiv einen Sorter Sinn macht. Es kommt natürlich dann auch darauf an, wie sieht meine Sortierung aus? Wie fein abgestuft ist die Sortierung? Was müsste ein Mitarbeiter manuell am Prozesse tätigen, die dieser Sorter ihm abnehmen kann? Eine Möglichkeit ist auch mit einem Sorter eine zweistufige Sortierung zu machen. Das heißt, ich gebe im Endeffekt die zu sortierenden Güter mehrfach über den Sorter und schaffe dadurch immer eine feinere Sortierung. Und auch wenn ich eigentlich nur 2000 Produkte in der Stunde habe, mache ich zum ersten Mal eine Vorsortierung, bilde einen Batch und den Batch schicke ich noch ein zweites Mal über den Sorter und habe hinten raus die Feinsortierung. Man muss sich wirklich den Prozess immer angucken. Es muss sich einfach vom Prozess her aufgehen und dadurch dann wirtschaftlich werden.
Inwiefern kann man denn das ganze Thema Sortierlösung eigentlich auch produktisieren im Sinne von, ich gucke mir weniger jetzt den detaillierten Prozess an, mache ein Riesenprojekt draus, sondern sage, hier ist der Sorter, der schafft diese Leistung, hat so und so viele Abgabestellen und that's it. Kann man das machen oder muss man den dann doch wirklich immer in der Komplexität einbinden?
Doch, das kann man schon relativ einfach machen, denn dieses Produkt ist auch relativ einfach erklärt. Dadurch, dass es modular ist, steige ich da auch relativ schnell durch und kann das wirklich auch als Produkt machen. Wir haben das Ganze auch noch weitergedacht und auch für unsere anderen Produkte einmal überdacht. Ich würde da aber nicht sagen, dass wir da eine Produktlösung haben, sondern eher eine Anforderungslösung. Ich denke da bei uns an das Skyfall-System für den Einsatz in Micro-Depots beispielsweise, in dem ich ja oftmals auch eine Anforderung habe, dass ich Produkte zwischenspeichern muss. Das heißt, wir haben unser Skyfall-System so modular aufgebaut, dass ich eine bestimmte Anzahl an Pakete, dafür brauche ich eine bestimmte Anzahl an Auf- und Abgabestationen und eine bestimmte Anzahl an Pakete, die gespeichert werden müssen. Und dadurch haben wir einzelne Blöcke, die sowohl Aufgabestationen als auch Speicher und Sortiermodule beinhaltet, um eben dort eine standardisierte Lösung für eben diese Anwendung zu schaffen. Also ist das vom System zum Produkt, diese Denkweise auch da weitergedacht.
Mich würde mal interessieren, was könnt ihr eigentlich nicht? Also wir haben jetzt viel in die Richtung gedacht, beispielsweise Flexibilisierung, Produktisierung, Mobilität, hohe Durchsätze bei gleichzeitig einfacher Implementierung und Orts- und Prozessveränderung. Das hört sich ja fast so ein bisschen nach der eierlegenden Wollmilchsau an. Da würde mich mal interessieren, gibt es auch Fälle, wo man sagt, okay, da macht es überhaupt keinen Sinn, weder zu sortieren noch beispielsweise in die Richtung der anderen Produkte zu denken?
Wir sind mit unserem System irgendwo auch eingeschränkt. Das heißt, wenn es um puncto Maximaldurchsätze geht, das heißt, wir können jetzt nicht mit einem System den Durchsatz beispielsweise eines Crossbelt-Sorters realisieren, weil darauf das System nicht ausgelegt ist. Und auch, was die Produktgröße betrifft. Wir sind mit dem Taschensorter, wenn wir jetzt mal bei der Tasche bleiben, gibt es Beschränkungen. Es muss taschenfähig sein. Die Artikelmenge sollte zu einem hohen Prozentsatz taschenfähig sein. Ansonsten macht der Einsatz eines Systems an dieser Stelle weniger Sinn. Und das Gleiche betrifft den Sorter auch. Wenn ich über diesen Sorter Autoreifen sortieren möchte, dann ist das eine ganz gute Idee, aber es ist unser Produkt, muss man einfach sagen, dafür nicht ausgelegt, sondern wir sind auf kleinere und leichtere Güter, vor allem im Bereich E-Commerce und Fashion unterwegs. Die Güter können unterschiedliche Geometrien aufweisen. Wir können fragile Güter transportieren. Mit dem Sorter ist es beispielsweise möglich, eine einzelne Visitenkarte auszuschleusen und in der nächsten Schale ein 12 Kilo schweres Paket auf der gleichen Destination. Ja, also wir haben da in einer bestimmten Range, haben wir eine große Bandbreite an Produkten.
Wer auch immer sowas Freakiges machen möchte.
Ja,
da habt ihr beim Testen viel Spaß, ne?
So ist es. Visitenkarten, genau. Da haben die Kollegen immer viel Spaß bei. Und es funktioniert tatsächlich.
Wie ist denn das bei den Micro-Fulfillment-Geschichten jetzt beispielsweise mal? Ihr habt ja gesagt, dass ihr auch in die kleineren Sites guckt. Und wie ist da so der Trend? Ist das eigentlich was man eher dann doch bei den Versanddienstleistern sieht, also bei den Cap-Dienstleistern, die dann innerstädtisch nochmal auf Fahrzeuge sortieren oder sowas? Oder ist das tatsächlich auch was, wo ihr sagt, da kann man als Handelsunternehmen, sage ich jetzt mal, einen Mehrwert erzielen, indem man den Sorter einsetzt? Wie ist das?
Ja, also ich würde sagen, das ist jetzt nicht nur der Paketdienstleister, sondern das sind auch die 3PLer. Also das sind die Unternehmen, die halt für die Unternehmen dann die Dienstleistung durchführen. Und da ist es tatsächlich so, dass es nicht nur darum geht, die Pakete zu sortieren, sondern man lässt durch verschiedene DCs sich einzelne Produkte anliefern, gibt die auf den Sorter auf und macht dann die Sortierung auf den eigentlichen Auftrag und verpackt das Paket dann dort. Also nicht mehr der Gedanke, ich zentralisiere das irgendwo in einem großen Fulfillment-Zentrum und transportiere das dann in die Innenstadt, sondern die einzelnen Produkte, die aus den unterschiedlichen DCs kommen, irgendwo in die vorgelagerte Zone von einem Ballungsgebiet und der eigentliche Prozess, der dann dort auch ausgeliefert wird, oder die Ware, die dann dort ausgeliefert wird, die erst dort an Ort und Stelle auch zu verpacken, da geht es tatsächlich hin. Das sehe ich als großen Trend.
Das, was du gerade erklärt hast, ist eigentlich super spannend, weil es ist irgendwie nicht das, womit man so einen Sorter typischerweise in Verbindung bringt und auch grundsätzlich auch das Thema Micro-Fulfillment im ersten Schritt nicht in Verbindung bringt, weil man ja meistens irgendwie an sehr, sehr kleine Sites denkt, an wenig Platz, innerstädtisch, und dann da so einen Sorter reinzusetzen, ist nicht der erste Impuls, aber das, was du gestellt hast, wie gesagt, ist irgendwie schlüssig und finde ich super interessant. Und gerade wenn man dann auch in Richtung E-Grocery denkt, wo man dann doch Aufträge mit großen Warenkörben hat, viele Aufträge, die wiederum auf ein Lieferfahrzeug sortiert werden müssen, kann ich mir da schon echt interessante Anwendungsfälle vorstellen.
Ganz genau. Diese Möglichkeit hat man mit dem System.
Ich finde es vor allem dahingehend ganz interessant, weil viele, sage ich mal, Initiativen, die in die Richtung kleiner denken, Mikrofulfillment, Mikrodepot, innerstädtische Logistik, oft versuchen eigentlich, sag ich mal, so vorhandene Aspekte rauszuschneiden aus einem großen DC oder aus einem großen Warehouse und dort im Kleinen abzubilden. Ich denke nämlich auch, die Technik ist eigentlich da, um ganz neue Prozesse und ganz neue Arten von Prozesse zu denken und in diesem Zusammenhang auch einen wirklichen Mehrwert zu schaffen und nicht einfach Logistik in kleiner vor Ort zu machen oder wie es oft der Fall ist, wenn man irgendwelche Beispiele sieht. Es ist einfach nur ein Zwischenpuffer, weißt du, bis das Lastenrad dort ankommt und die Ware, die dort einfach nur hingestellt wurde, durch die Gegend verteilt. Das ist ja jetzt kein Rocket Science. Richtig interessant wird es halt, wenn du genau das, was du gerade beschrieben hast mit solchen Sortierzielen, dort einen effektiven Mehrwert liefert. Du hast gesagt, das ist auch etwas, was ihr seht, in welche Richtung ihr denkt. Warum denkt ihr in die Richtung? Kriegt ihr Signale? Habt ihr selber Potenzial identifiziert oder habt ihr beispielsweise sogar schon richtig Anwendungen in der Mache beziehungsweise auch in der Produktivität?
Es ist definitiv so, dass Kunden hinsichtlich dieser Anforderungen auf uns zugekommen sind. Wir hatten das Thema schon auf dem Zettel, auch schon vor einem Jahr oder anderthalb Jahre hat man in diese Richtung gedacht und entwickelt, aber jetzt haben wir wirklich gemerkt, dass der Markt es fordert und dass diese Konzepte, die wir da hatten, jetzt mehr und mehr auch umgesetzt werden können. Das ist einfach auch eine perfekte Anwendung für unseren Sorter, weil er eben die unterschiedlichsten Güter kann. Ich brauche ein Produkt, was primär verpackt ist, aber die Beschaffenheit dieses Produkt, ob das dann auch wirklich aus dem Bereich Lebensmittel ist, ob das ein fragiles Produkt ist, das ist dem Sorter erstmal egal, weil er mit der Ware durch die Kipprutschtechnik da einfach sehr sorgsam mit umgehen kann. Ja, wir merken aber, dass es wirklich mehr und mehr zum Tragen kommt.
Ich sag mal so, wenn ich mich mit diesen Themen beschäftige und ich würde mich mal interessieren dafür, ob es dir ähnlich geht, beziehungsweise euch, man kommt ja schon irgendwie aus so einem gedanklichen Kiez, ne, der Intralogistik. Und jetzt auf einmal sollst du eine ganz andere Wiese bestellen mit komplett unterschiedlichen Parametern, weil das hast du ja am Anfang, mit komplett unterschiedlichen und neuen Aufgabengebieten, wenn man Retail beispielsweise denkt, sind wir da eigentlich die richtigen Leute für oder liefern wir eigentlich nur die richtige Technik, um Lösungen zu erdenken? Weil ich habe nämlich manchmal das Gefühl, also wirklich frei von seinem Intralogistik-Gedanken kann man sich doch nicht machen. Und im Endeffekt hast du hier eine Möglichkeit, komplett frei, aber eigentlich zu denken und neu zu denken. Wie siehst du das, Steven?
Ja, man muss da einfach bereit für sein, nochmal neue Wege zu gehen. Es ist schon so, das ist ja meistens so, so ist der Mensch. Wenn man da etwas Neues hat, eine neue Anforderung oder eine neue Technik, die man dazu einsetzen kann, dann muss ich das selber auch erstmal trauen, sich damit auseinandersetzen und dem Ganzen auch einfach eine Chance geben. Also so sehe ich das.
Wie ist denn das bei Ferag? Habt ihr denn ganz ehrlich dann auch eine gewisse Institution für und auch die Möglichkeit, auf sowas flexibel zu reagieren, auch sich solche Sachen zu trauen? So als klassischer Schweizer Maschinenbauer?
Ja, der klassische Schweizer Maschinenbauer. Ja, wir sind tatsächlich sehr innovativ und dadurch ist das Unternehmen, das ist in der Unternehmens-DNA drin. Wir haben eine eigene Forschungs- und Entwicklungsabteilung. Wir haben für jedes System, was wir haben, einen Testaufbau bei uns in der Schweiz. Und wir haben auch einzelne Produktmanager für diese Systeme. Und die beschäftigen sich schon mit dem Markttrend. Es ist ein permanenter Austausch mit dem Vertrieb, zwischen Vertrieb und Entwicklung, sodass man zielgerichtet in diese Richtung gehen kann. Und das ist einfach Teil unseres Unternehmens, dass man sich diesen neuen Anforderungen annimmt und dass man schaut, wie man mit seiner Technik da Lösungen verschaffen kann.
Was sind denn neben den ganzen Thematiken, die wir gerade besprochen haben, dieser Nutzung in Kleinstsites, was sind da denn aktuell so die Trends, die ihr seht, wo ihr sagt, oh, das könnte schon ein interessanter Anwendungsfall sein, in die Richtung wollen wir uns noch weiterentwickeln?
Ja, es geht auch immer mehr in die Richtung, dass man Lösungen anbietet, die nicht statisch sind. So, das heißt, was die Robotik betrifft, dass ich Lösungen für Sortierung habe, die halt über autonome Systeme funktionieren. Wir merken aber für uns auch, dass uns diese Technik, die wir selber nicht bei uns im Portfolio haben, sondern da auf Partner zurückgehen, auch bei unseren eigenen Systemen in Kombination lösen kann. Also es ist so, wenn wir mit dem Sorter etwas sortieren, dann habe ich meine Produkte in einem Behälter oder in einem Karton. Was ist dann der nächste Schritt? So, dann kann ich da ein autonomes Vehikel einsetzen, das mir dann diese Behälter zu den Verpackungsplätzen transportiert, ohne dass ich da eine statische Fördertechnik installieren muss. Also da sehe ich auch Berührungspunkte mit Techniken, die wir selber nicht im Portfolio haben. Ja, das würde ich so sagen. Da gehen auch die Kundentrends und die Anforderungen hin in diese Richtung.
Wenn ich mir mal so anschaue, so klassische Mikrofulfillment, Werbefilmchen und so weiter von Technikanbietern, ist es oft so, dass du irgendwann einen komplett direkten Kontakt hast, sag ich mal, zwischen dem Endkonsumenten und dieser Logistiklösung, sei es jetzt über Click und Collect oder beispielsweise, dass du dort an einem Terminal analog zu McDonald's was auswählst und du kriegst dann was vorkonfektioniert oder kommissioniert bereitgestellt. Kannst du dir vorstellen, dass irgendwann auch die Leute in Berlin-Mitte stehen an eurem Sorter und darauf warten, dass ihnen die Sachen dort entgegengeschossen werden?
Ja, klar, das kann ich mir schon vorstellen.
Also, hätte mich gewundert, wenn du dir was nicht vorstellen kannst.
Ich würde es auch sehr gerne sehen. Nein, das ist so. Also Man kann natürlich auch so weit denken, dass dieser Sorter über den Roboter bestückt wird. Dass ich als Person Click und Collect mir etwas aussuche, mir meinen Warenkorb zusammenstelle und im Hintergrund hinter einer großen Glasscheibe ein Roboter den Sorter bestückt, der Sorter die Sortierung macht und im Nachgang über autonome Fahrzeuge das dann an Ports bereitgestellt wird. Zum Beispiel. Na, also das ist schon etwas, was ich mir vorstellen kann. Wir reden ja aktuell immer von Lösungen, die von Personen bedient werden. Das heißt, eine Aufgabe, ob das direkt in den Sorter ist, über einen Einschuss realisiert und am Ende die Ware auch von Personen wieder entgegengenommen wird. All das lässt sich natürlich in einem weiteren Schritt auch noch weiter automatisieren. Und ich glaube auch, dass es da hingehen wird in diese Richtung. Ja, wir sollten aber trotzdem einen Schritt nach dem anderen gehen, ja, und auch in der Konzeptionierung und der Planung auch den Kunden oder den, der damit arbeiten muss, nicht zu überfordern, sondern wir kommen ja von einer sehr manuellen Tätigkeit, die wir jetzt versuchen zu automatisieren und den Kunden auch zu erklären, wie wirtschaftlich das Ganze damit funktioniert. Und wenn eine Überforderung eintritt, dann ist das aus meiner Sicht eher kontraproduktiv. Man sollte auch nur so weit automatisieren, wie das Ganze Sinn ergibt und nicht das Ganze zu technisch zu überfrachten.
Schön, dass du so ein bisschen gerade auch schon in die Frage reingehst, die ich jetzt stellen wollte, nämlich das ist der nächste Punkt. Wie definiert ihr eigentlich, wir hatten vorhin mal darüber geredet, ein klassischer Sorter in einem klassischen DC, ja, da kannst du schon irgendwie, wenn du ganz stumpf rechnen möchtest, irgendwie über eine gewisse Anzahl Pakete gehen, dann lohnt sich das. Wie definiert ihr das denn bei so komplett neuen Geschäftsvorfällen? Ist das so ein bisschen Learning by Doing? Habt ihr euch schon das ein oder andere Szenario zurechtgelegt, wo ihr sagt, okay, unter den und den Umständen lohnt sich auch der Sorter in der zweiten Etage im Einkaufszentrum, ja, beim Rewe oder sowas. Wie geht man an solche kompletten neuen Fälle eigentlich ran, um auch eine Wirtschaftlichkeit darstellen zu können? Weil im Endeffekt ist es ja doch irgendwo dann eure Aufgabe, den Case mitzugestalten bei so einer komplett neuen Spielfläche.
Ja, wichtig ist definitiv der Dialog mit dem Kunden. Also der Kunde weiß in der Regel, was er abbilden muss, kennt seine Anforderungen. Und mit ihm zusammen muss dann solches System oder so eine Lösung definiert werden. Auch Kunden, ob das 3PL-Dienstleister sind, werden immer vor neue Herausforderungen gestellt. Wir versuchen gemeinsam mit ihnen das dann zu entwickeln. Es muss ein Austausch sein. Man muss da einfach offen miteinander diskutieren. So sind meine Anforderungen, diese und diese Möglichkeiten, gebäudespezifisch habe ich, und dann gemeinsam eine Lösung zu entwickeln. Denn oftmals ist es so, dass sie auch gar nicht im Detail wissen, was überhaupt möglich ist. Wenn man dort den Dialog führt, können beide Seiten davon profitieren. Wir können auf der einen Seite etwas lernen, in welche Richtung es geht, unsere Produkte dahingehend adaptieren, und der Dienstleister, der Anwender, bekommt neue Möglichkeiten, wie er das vielleicht auch innerhalb seines Bestandsgebäudes realisieren kann und damit vielleicht auch eine ganz andere Wirtschaftlichkeit sich ergibt, wenn er dieses Logistikzentrum als Beispiel weiter nutzen kann, anstatt dass er Neues errichten muss, weil er eben die Möglichkeit mit der Technik, was wir da realisieren können, nicht kennt.
Generell würde mich noch interessieren, du hast gerade das Thema angesprochen, Technik und was dahinter steckt. Du hast vorhin auch noch einmal darauf hingewiesen, ihr stellt sowohl was her, als auch ihr partnert. Gibt es spezielle Segmente, wo ihr Technik sozusagen über Partnerschaft noch mit ins Portfolio holt? Und warum macht ihr das eigentlich? Reicht euer eigenes Portfolio dafür nicht? Oder seht ihr spezielle Anwendungsfälle, wo man mit Playern partnern kann, die einfach schon eine super, super Lösung dort mit anbieten?
Es kommt auf die Kundenanforderung an. Ich habe es ja das häufig so, dass ich vor- und nachgelagerte Prozesse habe, dass der Sortierprozess zwar oftmals in der Mitte der Anforderung steht. Aber wenn ich für den Kunden eine Gesamtlösung entwickeln muss oder möchte, dann bin ich trotzdem sein alleiniger Ansprechpartner und gehe dann auf Partnerunternehmen zu, die mir beispielsweise Linien für Kartonageaufrichtung oder automatische Etikettierung geben. Ja. End-of-Line-Lösungen, die dann im Nachgang kommen. Palettierlösungen, die natürlich auch irgendwo mit einer Sortierung häufig verbunden sind. Und da arbeiten wir mit Partnern zusammen, weil wir selber diese Produkte nicht herstellen, jedoch die Expertise haben, eine komplette Lösung in der Beratung der Kunden anzubieten und auch unsere Partner kennen und aus Projekterfahrung wissen, mit wem es funktioniert und mit wem eventuell auch weniger.
Wenn ich mich nochmal auf die Frage stürze, die ich dir gestellt hatte, hinsichtlich, was könnt ihr eigentlich nicht? Bisher ist mir noch nicht viel aufgefallen aus deinen Antworten, was ihr nicht könnt. Habt ihr denn überhaupt noch Druck, euch weiterzuentwickeln? Gibt es überhaupt Themen, in welche Richtung ihr schaut? Oder seid ihr jetzt absolut auf dem Höhepunkt angelangt? Gibt es irgendwas zukünftig, wo in welche Richtung ihr noch weiter schauen wollt?
Ja, Wir sind da sicherlich noch nicht am Ende angelangt und dafür haben die Kollegen im Headquarter auch noch zu viele Ideen. Es wird auch in die Richtung gehen, dass man ja in Zukunft auch mal in Richtung Lager denkt. Also wir haben zwar mit unserem Skyfall-System die Möglichkeit, Produkte zu puffern oder zu lagern, aber es ist kein Lager im herkömmlichen Sinn. Ich kann damit also nicht mit einem Shuttle-Lager beispielsweise konkurrieren, weil es eine andere Anforderung ist. Also dass man mit unserer Technik auch in diesem Bereich der Lagerung geht, weil wir dann auch nochmal eine andere Spielwiese haben und andere Lösungen, um ja die Kundenanforderungen noch vollumfänglicher mit den eigenen Systemen erfüllen zu können.
Und darfst und willst du das eigentlich verraten, was das schon ist, beziehungsweise was da jetzt kommt? Es wird ja sicherlich nicht so sein, dass ihr jetzt das 100. Lagersystem entwickelt, dass es schon
oder
gibt,
doch.
Sondern es ist ja hoffentlich irgendwas ganz, ganz Spannendes, Interessantes. Und vielleicht ist es ja auch was ihr selber entwickelt oder ist es was ihr mit einem Partner entwickelt. Kannst du uns da ein bisschen was verraten?
Ja, ich glaube, da muss ich euch so ein bisschen enttäuschen, was da gerade entwickelt wird. Da könnt ihr gespannt sein. Werdet ihr dann mitbekommen. Aber vor allen Dingen, was Partner betrifft, wir haben mit Clicktron eine Übereinkunft, dass wir auf deren HEV-Lösung zurückgreifen können. Und das ist wirklich sehr häufig so, dass wir das einfach mit bei uns in den Sorterprozess mit einbinden, um eben dann nach der Sortierung einen automatischen Transport zu realisieren. Es gibt einfach zu viele Projekte und auch Ergänzungen, indem man sagt, okay, da macht es Sinn, das Ganze einzusetzen und dann greifen wir da auch auf Partner zurück.
Vielleicht zur Info, also Quicktron ist im Endeffekt ja das Mobile Rack System, ne? Was man auch von anderen Firmen kennt. Also das meintest du gerade mit der HEV-Lösung, ne?
Genau, das meine ich. Das Mobile Rack, automatische Mobile Rack Transport, aber auch die kleinen Sortier-AGVs, die oben drauf ein kleines Gurtförderband haben und dann autonom sortieren können. Das sind halt auch solche Lösungen, die wir ergänzend dann aufnehmen.
Ich habe es jetzt auch richtig verstanden, als du meintest, du musst uns jetzt leider enttäuschen, nicht, dass die Lösung so langweilig ist, sondern dass du uns jetzt aktuell nichts erzählen kannst.
Ja, genau so ist es. Da müsst ihr euch noch ein bisschen
gedulden. Okay. Naja, dann.
Gibt es da denn schon irgendwie einen Termin, den du uns nennen kannst, bis wann man da warten muss, bis es dann was Neues gibt? Ist das der Sommer oder ist das der Frühling des nächsten Jahres? Irgendwie schon irgendwas, dass wir uns den Wecker stellen können quasi?
Nein, leider nicht.
Schade eigentlich, aber manchmal ist das so. Vielleicht macht es das auch noch spannender, weiß nicht. Aber ja, auf jeden Fall bleiben wir dann still und schweigsam und am Ende auch neugierig.
Ja, finde ich auch.
Fällt mir gerade ein, dass neugierig sein war damals immer das Ende unserer ersten Folgen. Von daher ist das sehr, sehr schön, dass das heute wieder passt. Dann würde ich einfach sagen, damit beenden wir dann auch die Folge, dass wir sagen, alles klar, Steven, vielen Dank für den Exkurs in die Welt von Ferag und die mobilen kleinen Sorter und auch die großen Sorter natürlich. Ja, auf jeden Fall vielen Dank dafür. Und dann würde ich sagen, bleiben wir mal neugierig. Vielen Dank, ciao.
Danke dir, Steven. Bis dann, ciao, ciao.
Ja, bedanke mich, boah, hat Spaß gemacht.